sein, denn dazu bin ich berufen, dazu sind wir berufen. Gott hat mich berufen, ein Prediger des Evangeliums zu sein, und Evangelium heißt eben frohmachende Botschaft, Euangelion. Und das kann man gar nicht genug wiederholen und immer wieder betonen, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Es geht um ein Leben, das sich lohnt, und es geht um Botschaften, die froh machen, die sich lohnen, die man genießen kann. Und ich bin schon sehr gespannt, ob mir das auch mit dem Thema heute Morgen gelingen wird. Mein Thema heute Morgen ist Tod und das Leben danach. Das Thema bot sich nun an, nicht nur, weil heute der Tag der verfolgten Christen ist, es ist auch der Volkstrauertag, es geht also schon auch um Tod, um Leid, um Krieg, aber es bietet sich auch an, weil nächsten Sonntag der Totensonntag ist. Ein Gedenktag für die Verstorbenen und das Ende des Kirchenjahres. So, und klar, wenn etwas zu Ende geht in dem ganzen Thema Tod, da möchte man natürlich immer wieder gerne wissen, was kommt danach? Gibt es überhaupt ein Danach? Also nicht nur nach dem Kirchenjahr, sondern eben auch nach dem irdischen Leben. Grundsätzlich ist theologisch über den Tod zu sagen, der Zerfall des menschlichen Lebens entsteht aus der Abkehr von Gott. Denn Gott ist das Leben. Und aus der Abkehr vom Leben, aus der Abkehr von Gott entsteht der Zerfall des menschlichen Lebens. Wären wir alle noch im Paradies, gäbe es keinen Tod. Dass unsere Zellen praktisch schon direkt nach unserer Geburt anfangen abzusterben, ist eine Begleiterscheinung des Lebens in der Gottesferne, also eine Folge der Sünde. Denn Sünde bedeutet Gottes Ferne. Wir können den Tod darum auch nicht aufhalten durch irgendetwas, das wir aus eigener Kraft heraus tun könnten. Im Gegenteil, indem wir versuchen, unser Leben aus uns selbst heraus haben zu wollen und selbst darüber verfügen zu wollen, verlieren wir es, sagt Jesus. Der Tod ist das Ende der menschlichen Entscheidungen, ob nun in Gedanken, Worten oder Taten. Der Tod ist das Ende des Aufruhrs gegen Gott und der Versuche, diesen Aufruhr zu verbergen, zu verharmlosen oder zu rechtfertigen. Der Tod ist das Ende des sich Vermehrens und gegenseitigen Tötens, das Ende des Liebens und Hassens, das Ende auch des Missbrauchs der dem Menschen anvertrauten Schöpfung. Der Tod beendet nicht nur das Leben des Leibes, der wieder zu Erde und Asche wird, sondern der Tod beendet das Leben in der Ganzheit der menschlichen Wirkungsmöglichkeiten. Der Tod ist endgültig von dieser Seite aus betrachtet. Aber wie sieht das alles von Gottes Seite aus? Und was können wir darüber wissen? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wenn ja, wie sieht das aus? Kann man etwas darüber sagen? Und nach allem, was ich darüber in der Bibel gelesen habe, scheint es so zu sein, dass das Leben nach dem Tod richtig gut werden wird. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich schon sehr darauf. Und in meiner kindlichen Freude stelle ich mir schon mal so vor, wie ich über die goldenen Straßen schlendern werde des himmlischen Jerusalems, vorbei an himmlischen Cafés, in denen ich mit dem Erzengel Michael und Sebulon von Israel kostenlosen Milchkaffee schlürfen werde. Ich freue mich auf diese Zeit, in der kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein werden, wie die Offenbarung sagt, und wo mein Freund Gott nebenan wohnen wird. Und wo all diese wunderbaren Dinge aus der Bibel mir ja ganz real immer wieder vor Augen sind, da frage ich mich dann doch auch immer wieder, warum ich mir eigentlich manchen irdischen Stress überhaupt noch gebe, wenn solch wunderbaren himmlischen Dinge mich erwarten. Im himmlischen Jerusalem wird jeder eine mietfreie Wohnung haben. Der Kühlschrank ist immer gefüllt und im Fernsehen läuft immer dein Lieblingsprogramm. So stelle ich mir das vor. Das alles entnehme ich persönlich jedenfalls aus Johannes 14, 2 und 3, wo Jesus gesagt hat, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr auch da seid, wo ich bin. So, jetzt weiß ich zwar nicht, wie du zu dem biblischen Schöpfungsbericht stehst, ist für diesen Augenblick aber auch eigentlich egal. Tatsache ist aber, dass Genesis 1 und Johannes 14 in derselben Bibel stehen mit denselben Zeitvorstellungen. So, und jetzt stell dir das einfach mal kurz so bildlich vor. 7 Tage für eine ganze Welt, 2000 Jahre für deine und meine Wohnung im Leben nach dem Tod. Glaubst du da nicht auch, dass das ein Wahnsinnsding wird, was Jesus da für uns vorbereitet im Leben nach dem Tod? Also ich glaube das. Ich vertraue darauf und deswegen freue ich mich auch drauf. Aber genau das gilt für die meisten Deutschen nicht. Nach mehreren Emnet-Umfragen glauben mehr als die Hälfte aller Deutschen nicht mehr an ein Leben nach dem Tod. Und das hat natürlich Folgen. Die meisten Menschen wollen, das stand auch in der Umfrage, ihr Leben einfach nur in vollen Zügen genießen. Und wenn man davon ausgeht, dass danach alles aus ist, dann muss man sich ja auch ranhalten und nehmen, was man kriegen kann. Die Gedanken an den Tod werden verdrängt. Das ist übrigens ein Vorwurf, den man klassischerweise den Jugendlichen macht. Da hat die Umfrage aber auch etwas Erstaunliches herausgefunden. 60% aller Jugendlichen glauben an ein Leben nach dem Tod, aber nur knapp 30% aller älteren Menschen. Und je älter sie werden, desto mehr nimmt die Erwartung eines Lebens nach dem Tod ab. Und wenn der Tod dann irgendwann ganz plötzlich einschlägt wie ein Blitz aus heiterem Himmel und das schöne Leben und alles, was man noch geplant hat, zerstört, dann sind wir natürlich total geschockt, weil wir mit dem Tod nicht gerechnet haben. Deswegen dürfen wir den Gedanken an den Tod nicht verdrängen. Denn nur wer den Tod vor Augen hat, lebt wesentlich. Nur wer den Tod vor Augen hat, lebt wesentlich. Und ich behaupte heute Morgen noch darüber hinaus, wer das Leben nach dem Tod vor Augen hat, der lebt noch wesentlich besser. Und Christen leben nicht nur anders, sondern sie sterben auch anders. Weil der Tod eben nicht der Schlussstrich unter unserem Leben ist, sondern für uns ist der Tod das Eingangstor zu neuem Leben. Wenn ich meinen Schlusspunkt mit dem Schlusspunkt Jesu verbinde, wenn ich mich mit meinem Sterben an Jesu Sterben festhalte, dann wird aus meinem Schlusspunkt eben ein Doppelpunkt. Etwas Neues beginnt, das Leben nach dem Tod. So, und da wird es jetzt natürlich spannend, denn wie wird es sein? Wie wird es sein, das Leben nach dem Tod? Werden wir uns noch erkennen? Was werden wir den ganzen Tag lang tun? Werden mein Ehepartner und ich noch verheiratet sein? Werde ich noch diesen wunderbaren Körper haben oder einen besseren? Werde ich durch das Gericht kommen? Wie lange muss ich im Grab liegen bleiben und auf die Auferstehung warten? Und dann beginnen wir uns das alles auszumalen in allen Einzelheiten, so wie ich das vorhin gemacht habe mit den himmlischen Straßencafés. Und das ist auch gut so. Das soll man auch tun. Man soll darin das auch genießen, sich diese Dinge vorzustellen. Aber dann müssen wir uns natürlich auch wieder disziplinieren und uns nicht darauf verlassen, dass es ganz genau so sein wird, wie wir das erwarten, sondern wir beschränken uns auf das Positive, was Gott uns wirklich offenbart hat, weil wir natürlich sonst Gefahr laufen, uns in diesen ganzen Spekulationen zu verlieren. Paulus schreibt dazu übrigens in 1. Korinther 15 etwas ganz Krasses. Er sagte, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Und alles, was Paulus dazu antwortet, ist zunächst einmal Tor. Also du Narr, denk doch mal nach, das wird Gott schon irgendwie machen, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das ist für mich wieder so eine Stelle in der Bibel, wo Gott uns liebevoll, aber doch klar in die Schranken weist und seinen Kindern sagt, hey, das verstehst du jetzt noch nicht, dazu bist du noch zu klein. Warum sind wir dazu noch zu klein? Weil wir eben mit der Frage nach dem Leben nach dem Tod eine Dimension betreten, die den Rahmen des menschlichen Denkens sprengt. Das macht unser Gehirn auf dieser Seite noch nicht mit. Natürlich können wir auf dieser Seite so kluge Sachen denken wie die Relativitätstheorie, Raumzeitkrümmung. Das heißt, ich fliege jetzt los, immer geradeaus durchs ganze Universum und eines Tages bin ich wieder hier an der Kanzel. Das ist Relativitätstheorie, Raumzeitkrümmung, mal ganz kurz runtergebrochen. Gut, aber dann frage ich mich natürlich, wenn es einen Raum gibt, der gekrümmt werden kann, was ist um die Krümmung herum? Was ist denn um das Universum herum? Da merke ich jedenfalls immer wieder, wie sich ein Knoten in meinem Gehirn bildet, wie sich die Gehirnwindungen krümmen. Oder versuch doch mal einfach zu denken, dass Gott schon immer da war, dass er keinen Anfang hat. Ja, wie soll das denn gehen? Er hat keinen Anfang, kein Ende. Das können wir gar nicht denken auf dieser Seite, weil wir auf der linearen Zeitausbreitung leben. Heute, morgen, übermorgen. Es geht immer nur in eine Richtung. Ja, und jetzt heißt es, Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Alles, was über unser Denken in dieser linearen Zeitausbreitung hinausgeht, ist Spekulation. Der Philosoph Epikur hat dazu mal was ganz Nettes gesagt. Er sagte, was kann man denn schon über das Leben nach dem Tod sagen? Solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr da. Paulus wurde jedenfalls verlacht und verspottet, als er in Athen vor all den Philosophen anfing, von der Auferstehung zu reden. Und Augustinus stellte etwas später fest, der christliche Glaube stößt in keinem Punkt auf mehr Widerspruch als in Bezug auf die Auferstehung des Fleisches. So, wenn du also wissen willst, was nach dem Tod kommt, dann brauchst du einen verlässlichen Informanten, einen, der schon da war. Man sagt ja immer so schön, ja, wenn man es wüsste, dann ist ja noch keiner zurückgekommen. Aber das stimmt ja nicht ganz. Einer ist zurückgekommen. Zum Glück haben wir diesen einen, der schon dort gewesen ist, in Jesus. Und darum dürfen wir als Christen auch nicht aufhören, die Auferstehung Jesu und das Leben nach dem Tod zu unserem zentralen Thema zu machen. Denn wie Paulus in 1. Korinther 15 sagt, wenn Christus nicht auferweckt ist, dann ist unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Aber was können wir denn nun an Jesus sehen? Was hat er uns gezeigt, als er zurückgekommen ist? Dazu lesen wir mal Auszüge aus der Geschichte aus Johannes 20. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Thomas, als die Türen verschlossen waren, und da kam Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Und dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Und nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Und er offenbarte sich aber so: Als schon der frühe Morgen anbrach, da stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht nun zu ihnen. Als sie ans Land ausstiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen: Kommt her und frühstückt. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Bei diesem Bericht über den auferstandenen Jesus fällt auf zunächst, dass gerade dort, wo am massivsten die Identität seines Leibes, seines Körpers betont wird, nämlich in der Aufforderung des Auferstandenen an Thomas, seinen Leib und seine Wunden zu betasten, dass gerade dort auf das Deutlichste auch das Entnommensein des Auferstandenen aus den Grenzen irdischer Leiblichkeit bezeugt ist. Da heißt es, bei verschlossenen Türen trat der Auferstandene in die Mitte der Jünger. Er kann also durch Wände gehen. So sagt es auch Paulus in 1. Korinther 15, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Denn wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Der Auferstehungsleib wird nicht der irdische Leib sein, in dessen Schwachheit zwar schon die Kraft Christi mächtig war, sondern der Auferstehungsleib wird der durch Gottes Kraft verwandelte, gewandelte Leib sein, dessen Schwachheit beendet ist. Aber es wird ein Leib sein, es wird ein Körper sein. Das sehen wir an der Auferstehung von Jesus. Die Leibhaftigkeit der Auferstandenen ist von Paulus und von der ganzen urchristlichen Verkündigung mit großer Bestimmtheit gegenüber dem griechischen Verständnis des Leibes als einem Gefängnis der Seele und dem Verständnis des Todes als die Befreiung der unsterblichen Seele vom Leib verkündigt worden. Wir haben einen Auferstehungsleib, der von Gott transformiert wird. Und zu diesem Leib gehören die Fähigkeiten der Kommunikation bleibend dazu. Das gehört zum Wesen des Menschen. Wir werden wahrnehmen und erkennen. Wir werden hören und antworten und dergleichen mehr. Wir werden wahrscheinlich essen können, so wie Jesus auch. Allerdings ist die Bibel nicht daran interessiert, uns zu erzählen, ob wir es auch verdauen werden. Gott kommt es darauf an, uns Hoffnung zu machen und Freude in unser Herz zu geben, weil der Tod besiegt ist. Und das tut er, indem er uns hier schon anbietet, was der Mittelpunkt des Lebens nach dem Tod sein wird, nämlich eine Beziehung zu ihm selber, eine Beziehung mit allem, was zu einer Beziehung dazugehört. Und nicht, indem er uns irgendwie so einen Detailplan gibt über alle Einzelheiten des Lebens nach dem Tod und sagt, genau so wird es sein. Alle neutestamentlichen Aussagen über das Leben nach dem Tod haben ihre Mitte darin, dass es ein Leben mit dem auferstandenen und in den Himmel aufgefahrenen Jesus sein wird. Das Leben nach dem Tod wird in sehr unterschiedlichen Aussagen angekündigt, mit unterschiedlichen Bildern beschrieben, mit Metaphern, Gleichnissen. Viele davon haben ihre Voraussetzungen im Alten Testament, wie das himmlische Jerusalem, das ewige Königreich, das Friedensreich und so weiter. Jetzt könnte man denken, das ist ja irgendwie ein wildes Sammelsurium, aber die Vielfalt der Bilder fällt nicht auseinander zu einem unzusammenhängenden Sammelsurium, sondern Gott will uns eine Hoffnung vermitteln. Es wird gut werden und ihr dürft euch darauf freuen. Und es treten in allen Berichten über das Leben nach dem Tod einige Dimensionen hervor, in denen sich das verheißene Leben der Auferstandenen vollziehen wird. So, hier kommt also jetzt die Antwort auf die Frage, was werden wir eigentlich eine Ewigkeit den ganzen Tag machen? Als erstes einmal wird die Seligpreisung aus Matthäus 5, Vers 8 in Erfüllung gehen. Sie werden Gott schauen. Oder die aus 1. Korinther 13, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Und das allein wird schon einmal großartig sein. Das wird so großartig sein, dass es uns schier umhauen wird und wir gar keine anderen Fragen mehr stellen wollen. Da werden die Fragezettel, die wir alle irgendwo mit uns herumtragen, in der Tasche stecken bleiben. Gott wird nicht mehr verborgen sein in den rätselhaften Abläufen der Weltgeschichte, sondern alle werden ihn sehen. Die Güte seiner Weltregierung, Jesus als der Christus und das Wirken der heiligen Ruach, formerly known as der Heilige Geist, werden nicht mehr nur im Glauben zu erkennen sein, sondern wir werden ihn schauen. Und um das mal in einem kleinen dogmatischen Zitat zu formulieren, wir werden da stehen und als ganzer Mensch durch und durch von der göttlichen Liebe durchdrungen und angenommen sein. Und trotzdem wird der Unterschied Schöpfer-Geschöpf immer bleiben, weil Gott Gott bleibt und Herr. Mit diesem Schauen werden wir nicht aufhören, als endliches Geschöpf der Unendlichkeit und Unermesslichkeit Gottes gegenüberzustehen. Und unser Schauen wird auch dann nicht Gottes Wesen umgreifen und ermessen können. Dieses Schauen, von dem in Matthäus 5 die Rede ist, wird, gerade weil hier Gottes Wesen geschaut wird, ein immer wieder neu beglückendes, nie endendes Geschehen sein. Und darum wird auch die Anbetung Gottes durch die Auferstandenen in einem immer neuen Lobpreis geschehen. Und das ist also das Erste, was wir den ganzen Tag tun werden. Wir werden Gott schauen. Wir werden ihn erkennen und mit ihm zusammen sein. Und das Zweite, was das Leben nach dem Tod ausmachen wird, ist die Erfüllung der Verheißung, dass Jesus selbst wieder das Abendmahl mit seinen Jüngern zusammen feiern wird im Reich seines Vaters. Wenn wir heute Abendmahl feiern, ist er durch die Präsenz der heiligen Ruach in unserer Mitte und in den Symbolen von Brot und Wein. Aber dort wird er mit uns zusammen am Tisch sitzen und mit uns zusammen das Abendmahl feiern. Und über den Kreis seiner engsten Jünger hinaus wird Jesus dann natürlich alle zum Leben Auferweckten sammeln, zum großen Abendmahl im Reich Gottes, zur Hochzeit des Lammes mit seiner Braut der Kirche, zur Gemeinschaft des himmlischen Jerusalems. Im Leben nach dem Tod werden wir mit den alttestamentlichen Propheten zusammen sein und mit den neutestamentlichen Aposteln, den Gliedern der Kirche aus allen Zeiten, seines Fromme, des alten Bundes, seines andere, die auf Jesus Christus gewartet haben. Wir werden alle miteinander Gemeinschaft haben und Gemeinschaft mit Gott. Und wir werden gemeinsam essen und trinken. Spaltungen, Neid, Missgunst, Denominationen und Theologien, die wird es dann nicht mehr geben. Das wird es also sein, was wir im Leben nach dem Tod eine Ewigkeit lang machen werden. Gott schauen und mit ihm zusammen sein und mit ihm zusammen feiern. Und darum möchte ich mit einer kleinen Geschichte heute Morgen schließen, die ich hier schon mal 2019 erzählt habe. Mal sehen, wer sich noch erinnert. Ein todkranker Mann wurde auf seinem Sterbebett noch ein letztes Mal von seinem Arzt besucht und sagte ihm: Herr Doktor, ich habe solche Angst. Sagen Sie mir, was wartet auf mich nach dem Tod? Was wird auf der anderen Seite sein? Der Arzt holte tief Luft und sagte: Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht, sagte der Sterbende. Sie sind Arzt und wissen nicht, was nach dem Tod auf mich zukommt? Statt eine Antwort zu geben, ging der Arzt zur Tür und öffnete sie. Da kam der Hund des Arztes herein, sprang an ihm hoch und zeigte, dass er sich unheimlich freute, seinen Herrn wiederzusehen. Da wandte sich der Arzt wieder dem Kranken zu und sagte: Haben Sie beobachtet, wie der Hund sich verhalten hat? Er war vorher noch nie in Ihrer Wohnung, noch nie in diesem Raum. Er wusste nicht, wie es hier aussieht, aber er wusste, dass sein Herr hinter der Tür steht, und deswegen sprang er fröhlich herein, als die Tür aufging. Wir wissen nicht viel über das Leben nach dem Tod, und wir müssen das auch gar nicht, denn wir wissen, wer auf der anderen Seite auf uns wartet. Unser Tod und das Leben nach dem Tod sind letztendlich Beziehungsfragen. Und von daher gesehen geht es auch in unserem Leben hier auf dieser Seite nur um eine Beziehungsfrage. Wer weiß, dass da nach dem Tod ein liebender Gott uns mit offenen Armen erwartet, der kann auch dieses Leben hier schon ganz anders gestalten und sich auf das Leben nach dem Tod freuen. Ich weiß, wenn es morgen zu Ende wäre, dann würde ich nicht ins Leere fallen, sondern ich würde aufgefangen werden vom auferstandenen und lebendigen Jesus, von der Beziehung, die auch jetzt schon mein Leben trägt. Wie es so schön im Heidelberger Katechismus formuliert heißt: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir selbst, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. In Gott ist unser ganzes Leben, und das dürfen und wollen wir genießen. Amen. Und deswegen singen wir das jetzt auch gleich nochmal, damit es sich uns einprägt: In dir ist mein Leben.